HR Info. Politik.
Wir leben längst in einer digital vernetzten Welt. Von der Ampelschaltung auf der nächsten Straßenkreuzung bis zu medizinischen Krankenhausgeräten sind viele Aspekte unserer Welt mittlerweile schon übers Internet verbunden und damit auch angreifbar.
Wir sind noch so in dieser naiven Phase des Internets. In der naiven Phase, wir schalten mal alles irgendwie zusammen, was sich zusammenschalten lässt, ohne uns viel Gedanken über die Sicherheit zu machen.
Das sagt der Sicherheitsexperte der Deutschen Telekom, Thomas Tschersich. Hacker greifen gezielt derzeit unsere Infrastruktur an. Aber auch Politiker, Parteien und Wahlen sind Ziel eines neuen Cyberkrieges. Hackerangriffe auf unsere Demokratie, das ist das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Das Thema Internetsicherheit oder Netzwerksicherheit scheint vielleicht auf den ersten Blick etwas trocken, vielleicht etwas sehr speziell und vor allem auch sehr technisch. Aber es ist ein hochpolitisches Thema. Zum Beispiel, wenn man sich den aktuellen Wahlkampf in den USA anschaut. Beim vergangenen Fernsehduell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump etwa äußerte sich Clinton sehr besorgt über die Hackerangriffe gegen die Demokraten. Im Juli hatten nämlich Hacker Daten aus dem Server der obersten Organisation der US-Demokraten geholt. E-Mails, die zeigen sollten, dass die Führung vorzeitig Hillary Clinton gegenüber ihrem Rivalen Bernie Sanders bevorzugt hatte, was unter den ohnehin schon sehr zerstrittenen demokratischen Anhängern wieder viel Zweifel und auch Unfrieden gesät hatte. Aber nicht nur deswegen gab sich Hillary Clinton in der TV-Debatte besorgt.
Well, I think cybersecurity.
Ich denke, Cybersicherheit und Cyberkrieg, das werden die größten Herausforderungen für den nächsten Präsidenten sein. Denn wir sehen zwei verschiedene Angreifer. Es gibt die unabhängigen Hackergruppen, die es vor allem aus kommerziellen Gründen machen, um die Informationen zu verkaufen. Aber wir sehen mehr und mehr Cyberattacken, die von Staaten ausgehen. Und die häufigsten und besorgniserregendsten kommen aus Russland. Es gibt keine Zweifel, dass Russland US-Organisationen attackiert hat. Und das macht mir große Sorgen.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country, and I am deeply concerned about this.
Auch US-Präsident Barack Obama äußerte sich in einem Interview mit dem Sender NBC deutlich zu den Angriffen.
What we do know is that the Russians hack our systems, not just government systems, but private systems.
Was wir wissen, ist, dass die Russen unsere Systeme angreifen. Nicht nur die der Regierung, aber auch private. Mit welchem Ziel, könne er nicht genau sagen, aber so viel. Donald Trump habe immer wieder seine Bewunderung für Wladimir Putin ausgedrückt, sagt Obama.
Wladimir Putin.
Sounds like you're suggesting that Putin might be motivated to prefer Trump in the White House.
Heißt das, Putin möchte lieber Trump als Präsidenten sehen, fragt die Moderatorin.
Well, I am basing this on what Mr. Trump himself has said, and I think that Trump's gotten pretty favorable coverage back in Russia.
Nun, ich beziehe mich auf das, was Trump selbst gesagt hat und dass über Trump in Russland sehr positiv berichtet wird, sagt Obama weiter. Er bezieht sich dabei auf die Einladung Trumps an Russland zu weiterem Datendiebstahl, um die vermissten 30.000 E-Mails von Hillary Clinton zu finden und damit ihr auch zu schaden.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press.
Ob also die Russen versuchen würden, die Wahl zu beeinflussen, fragt die Moderatorin weiter.
Is it possible in your mind that the Russians would try to influence the US election?
Anything's possible.
Alles ist möglich, sagt Obama. Ja, die Untersuchungen, wer nun genau hinter den Cyberattacken gegen die US-Demokraten steckt, die sind noch nicht abgeschlossen. Aber die Vorwürfe gegen Russland, die tragen sicherlich nicht dazu bei, dass sich das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen den zwei Supermächten verbessert. Dass Russland auch die US-Wahl im November versuchen will zu torpedieren, darüber waren sich auch die Experten auf dem Cyber Security Summit einig, eine Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz, die zum ersten Mal im Silicon Valley stattgefunden hat und ich besuchen durfte. Die US-Wahlen als Angriffsziel waren da das Top-Thema. Allerdings gab es weniger die Annahme, dass die Hacker die Wahlautomaten in den USA manipulieren und damit auch das Votum einzelner Wähler ändern könnten. Tatsächlich sind viele der Wahlautomaten nicht ans Internet angeschlossen und vorwiegend würde auch in den USA noch auf dem Papier gewählt. Das Problem, das besteht eher bei den Datenbanken der Behörden, bei der sich auch die Wähler registrieren lassen müssen. In Illinois zum Beispiel hatten Hacker schon Erfolg und konnten Namenslisten von Wählern einsehen. Ein Eingriff in die Datenbanken könnte die Stimmabgabe zwar nicht manipulieren, sagen die Experten, aber Chaos verursachen oder Unstimmigkeiten, weil man zum Beispiel nach der Wahl klären müsste, wer überhaupt wahlberechtigt ist. Das Problem liegt also nach der Meinung der Experten vor allem darin, dass Misstrauen gegen das politische System geschürt werden soll. Und das gelte übrigens auch für Deutschland, sagt der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.
Was wir jetzt sehen, ist, dass man die amerikanischen Sorgen eins zu eins auf unsere Lage übertragen kann, dass wir uns exakt dieselben Sorgen machen müssen, dass hier das Vertrauen in Institutionen, Prozesse, demokratische Prozesse in Frage gestellt werden kann.
Und wie schnell auch Deutschland Angriffspunkt werden kann, das wurde schon während der Konferenz Mitte September klar, als das Bundesamt für Sicherheit, BSI, Parteien und Fraktionen vor Ausspähung durch Hacker warnte. Die Details dazu fasst nochmal Andreas Braun zusammen.
Der Absender sah aus, als kämen die Nachrichten von der NATO. Tatsächlich stammten sie von Hackern, die nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden von russischen Geheimdiensten gesteuert werden. Die Mails enthielten Links, die angeblich zu Informationen über das Erdbeben in Italien und zum Putschversuch in der Türkei führen sollten. Sie verlinkten aber auf eine Seite, die Schadsoftware verbreitet. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung informierten die NATO und der Bundesnachrichtendienst am Mittwoch, den 7. September, das Cyberabwehrzentrum des Bundes über die Hackerattacke. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte vor den Mails. Nach einer Bewertung informierte das BSI schnell die betroffenen Personen und Parteien.
Wir hatten Sorge, dass einfach Gefahr im Verzug ist. Wir haben jetzt dort einen Warnhinweis bekommen. Es gab Angriffe dagegen. Und dann geht es ja darum, dass man auch schnell handelt, dass wir nicht lange abwarten.
Erklärt Arne Schönbohm, Präsident des BSI. Ziele waren unter anderem die SPD-Bundestagsfraktion, die Bundesgeschäftsstellen der Linken und der Jungen Union, Bundestagsabgeordnete, darunter die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, sowie Spitzenpolitiker der CDU sah. Der Angriff scheiterte jedoch zumindest im Bereich des Bundestags, da die Verwaltung den Zugriff auf die Server mit der Schadsoftware aus dem Netz des Bundestags bereits im Juli gesperrt hatte. Das Vorgehen ist offenbar typisch für die Gruppe mit dem Namen APT28. Sie soll westlichen Behörden seit 2007 bekannt sein. Ihr wird auch der Angriff auf Server des Deutschen Bundestags im vergangenen Jahr zugerechnet. Dabei flossen erhebliche Datenmengen ab. Erst als die Bundestags-IT abgeschaltet wurde, konnte der Angriff gestoppt werden. In der Bundesregierung und im BSI wird die neue Attacke sehr ernst genommen. Man befürchtet, dass sensible Informationen gesammelt werden sollen, um damit etwa die Meinungsbildung vor der Bundestagswahl zu manipulieren, erklärt Arne Schönbohm.
Man kann hier die Sorge haben, dadurch, dass das anscheinend so flächendeckend passiert ist, also nicht einzelne Personen nur herausgegriffen worden sind, dass es hier auch vorbereitende Maßnahmen gibt, für Angriffe und später diese Informationen zu verwerten.
Russland also als Angreifer auf die Demokratie in Deutschland und auch in den USA? Ganz so einfach ist es auch nicht, sagt Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz.
Die anderen schlafen ja auch nicht. Was macht denn China? Entschuldigung, was macht denn die USA? Da gab es doch auch mal Sache mit einem Handy von Frau Merkel. Und die amerikanischen Dienste sind garantiert mindestens so leistungsfähig wie die der Russen.
Erst recht nach den Enthüllungen von Edward Snowden ist klar, dass auch US-Behörden großes Interesse an Daten verschiedenster Konzerne haben und diese Daten dann teilweise auch mit und ohne Einverständnis der Unternehmen bekommen haben. Das jüngste Beispiel ist der Fall Yahoo. Der Internetriese vermeldete vor kurzem einen der größten Hackerangriffe überhaupt. 500 Millionen Konten seien von einer ausländischen Gruppe angegriffen worden. Und nun gibt es auch noch den Vorwurf, dass Yahoo Informationen aus E-Mails an einen US-Geheimdienst weitergegeben haben soll. Nicole Markwald berichtet dazu aus Los Angeles.
Es sind die wohl schwierigsten Tage für Yahoo-Chefin Marissa Mayer. Sie befindet sich in Verhandlungen zu einer Übernahme des Internetkonzerns durch den Telekom-Riesen Verizon. Vor einigen Wochen musste sie dazu einräumen, dass Hacker vor 2 Jahren Profilinformationen von mindestens 500 Millionen Yahoo-Nutzern erbeutet haben. Und nun wird Yahoo vorgeworfen, einer US-Behörde uneingeschränkten Zugriff auf E-Mails eingeräumt zu haben. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Technologiereporterin Molly Woods fasst die neuesten Vorwürfe gegen den Internetkonzern so zusammen.
The report says that Yahoo
In dem Bericht heißt es, dass Yahoo im vergangenen Jahr auf Anfrage einer US-Behörde spezielle Software entwickelt hat, die alle eingehenden E-Mails durchforstet hat.
Law enforcement officials were interested in.
Hunderte Millionen Nutzer von Yahoo seien von dem E-Mail-Scan in Echtzeit betroffen gewesen. Die Software habe eingehende E-Mails nach bestimmten Formulierungen, einer Abfolge gewisser Zeichen und Anhängen durchsucht. Unklar ist, wonach genau gesucht wurde und ob und wenn ja, welche Informationen an die US-Regierung geflossen sind, schreibt die Washington Post. Unbekannt ist auch noch, von welcher US-Behörde die Anfrage kam. Von Yahoo hieß es in einer ersten Mitteilung, man halte sich an die Gesetze der USA. Später schob der Konzern hinterher, die Darstellung sei irreführend, ein solches Durchforsten von E-Mail gebe es im Yahoo-System nicht. Technologiereporterin Molly Woods spekulierte auf NPR, dass auch andere E-Mail-Dienste eine ähnliche Anfrage von Regierungsseite erhalten haben.
So it is very likely that anybody who is providing email got a similar request and we don't know.
Das ist ziemlich wahrscheinlich und wir wissen nicht, ob sie kooperiert haben. Das erfahren wir nur, wenn es anonyme Quellen gibt. Diese Anfragen werden in der Regel von einem Maulkorb-Erlass begleitet und die Konzerne dürfen nicht darüber reden. Das alles passiert hinter verschlossenen Türen.
Behind closed doors.
Der Fall erinnert an den Streit zwischen Apple und dem FBI vor einigen Monaten. Das FBI hatte Apple zum Entsperren des iPhones aufgefordert, das einem der Attentäter von San Bernardino gehörte. Apple weigerte sich, extra eine Software zu entwickeln, die Zugang zu dem Gerät schafft. Stattdessen stieß der Konzern eine Debatte über Privatsphäre und bürgerliche Freiheit an. Im aktuellen Fall hieß es von Apple, man habe nie eine solche Aufforderung erhalten. Und wenn es die gäbe, würde man dagegen vor Gericht ziehen. Auch Google und Microsoft beteuerten, sie hätten eine solche Geheimdienstforderung nicht hingenommen. Microsoft hatte vor einigen Monaten die US-Regierung verklagt, um sich das Recht zu erstreiten, Nutzer über Anfragen von Sicherheitsbehörden informieren zu dürfen.
Wenn es um unsere privaten Daten geht, um E-Mail-Konten, um Adressen, Patientendaten und so weiter, scheint es, gibt es also mehrere Angreifer, vor denen man sich schützen muss. Die ganze Sache ist sehr komplex und es besteht eine Menge Diskussionsbedarf darüber, welche Daten sicherheitsrelevant sind, zum Beispiel im Falle eines Terrorangriffs und wie weit sich die Regierung Zugang dazu verschaffen darf, findet Jane Hall-Lute, Vorstandsmitglied des Zentrums für Internetsicherheit, CIS und Sonderberaterin für die UN.
On the one hand, people provide this data to these companies.
Auf der einen Seite geben wir die Daten freiwillig an Unternehmen heraus und diese Unternehmen verdienen damit ihr Geld. Warum sollten sie sich angreifbar machen und Hintertüren schaffen, damit die US-Regierung darauf zugreifen kann? Auf der anderen Seite ist es schon eine legitime Frage, warum wir unseren Sicherheitsbehörden die Zusammenarbeit verweigern sollten. Bisher gab es dazu keine ausreichende Diskussion. Die Menschen sind besorgt, was die Privatsphäre angeht, aber ich glaube, dass wir nochmal auf die Datenintegrität schauen sollten. Mir ist es egal, ob du weißt, was meine Blutgruppe ist, aber es ist mir nicht egal, dass du das ändern kannst.
People are far less concerned with data integrity. My blood type is A positive. I don't care if you know it. I do care if you can change it.
Cyberattacken gibt es also auf Regierungen, Parteien und auch auf den einzelnen Bürger in Form von Hacks auf E-Mail-Konten zum Beispiel. Und auch unsere Infrastruktur ist mehr und mehr anfällig für Attacken aus dem Netz. Denn ob staatlich oder privat, unsere Welt ist immer mehr miteinander vernetzt. Das ist wohl der zweite große Angriffspunkt der Hacker. Neben den Wahlen, dem Herz unserer Demokratie sozusagen, geht es auch um arme Beine, Nerven eines Staates, unsere Infrastruktur. Alexander Göbel gibt dazu einen Überblick, wie vernetzt unsere Welt ist.
Ein beliebter Vergleich bei Netzexperten heißt, wenn das Internet so groß sei wie ein Golfball, könne es bald so groß sein wie die Sonne. Das macht zum einen die Faszination, aber auch das Dilemma klar. Unsere vernetzte Welt wächst exponentiell. Und die Möglichkeiten, mit denen wir unsere Infrastruktur online steuern können, werden immer größer. Das Internet der Dinge ist ein Begriff, der so neu, so exotisch im Jahr 2016 nicht mehr daherkommt. Schon 2011 wusste Nelly Kroes, die ehemalige EU-Kommissarin für Digitales, um das Potenzial.
The IoT is expected to connect 50 billion devices by 2020. That is about 6 for each man, woman and child on the planet. The shift from an internet of people to an internet of things will create unprecedented market opportunities.
Nelly Kroes erwartet, dass schon bald 50 Milliarden unterschiedliche Geräte im Internet der Dinge Menschen und Maschinen miteinander verbinden werden. Ein riesiger Markt mit viel Potenzial. Besonders bekannt sind vielleicht der Feuermelder und die Temperaturregler der Firma Nest, die von Google gekauft wurde und deren Geräte sich mit dem Internet verbinden. Die Heizung von unterwegs steuern, auch in Deutschland ist das nicht mehr neu. Auch der Kühlschrank, der signalisiert, dass die Milch leer ist, ist mehrfach auf der internationalen Funkausstellung thematisiert worden.
Früher hatte ich unterwegs oft ein ungutes Gefühl. Sind alle Fenster zu? Habe ich das Licht ausgemacht? Heute kann ich mich auf meine Innogy Smart Home App verlassen.
The Internet of Things is changing our world.
The Internet of Things is driving a new industrial revolution.
It's a fridge cam which streams video to your phone, so you know that you have milk and you don't have to stop at the store on your way home.
Und nicht nur im Privaten setzen Hersteller auf das Internet. In Krankenhäusern gibt es schon Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und aus denen sich sensible Patientendaten lesen lassen. Es gibt Ampelschaltungen, die durch das Netz gesteuert werden. Die Anbindung ans Internet besteht natürlich auch bei Energieversorgern, Wasserwerken und anderen Unternehmen oder Institutionen, die unsere Grundversorgung regeln.
Ja, und viele Experten warnen, dass es eben um den Schutz der Infrastruktur derzeit schlecht bestellt ist. Das ist eines der ganz großen Themen, mit dem sich nicht nur die Software- und Internetgiganten im Silicon Valley herumschlagen müssen. Nein, das Thema beschäftigt inzwischen auch zunehmend die Sicherheitsbranche in Deutschland. Mein Kollege Stefan Ehlert war in der vergangenen Woche bei der weltgrößten Branchenmesse Security in Essen. Stefan, du hast dich da umgeschaut. Wie ist deine Einschätzung? Ist sich die Branche denn des Themas Schutz kritischer Infrastrukturen auch bewusst?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das machte auch auf der Messe Werbung für das neue IT-Sicherheitsgesetz. Und das hat gerade den Schutz kritischer Infrastrukturen zum Ziel. Und dazu gehört ja zuallererst, muss man ja fragen, was ist das? Kritische Infrastruktur, der Energiesektor, dann die Telekommunikationsunternehmen, dann kommen die Wasserversorger und der Ernährungssektor, also kurz Strom, Handy, Trinken, Essen. Die sind als erstes schutzbedürftig und würdig. Und dann sollen in diesem Jahr auch noch die Sektoren Transport, Verkehr, Gesundheit und Finanzen dazukommen. In diesen Branchen ist also die Pflicht zum Schutz der Einrichtungen vor Angriffen aller Art schon heute vorgeschrieben oder eben wird es bald sein. Aber Brancheninsider sind damit nicht zufrieden. Man kann das ja festschreiben, es kommt immer auf die Umsetzung an. Passiert da auch was? Und Jens Wasshausen, Chef der Beratungsfirma Geos Germany, er warnt vor Lücken beim Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland.
Auch die Leitlinien des Bundesministeriums des Innern sind methodisch durchaus richtig. Am Ende vom Tag sind sie aber unverbindlich geblieben und nach der Privatisierung vieler kritischer Infrastrukturen, die früher abgeschirmt worden sind durch hoheitliche Daseinsvorsorge, müssen wir heute feststellen, dass Aktionäre von Stromversorgern oder von Gesellschaften, die verantwortlich sind für unsere Trinkwasserversorgung, natürlich in erster Linie auf die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Companies aus sind und nicht so sehr auf die Daseinssicherung in Fällen, wo es weniger friedlich zugeht.
Also gemeint sind damit Hacker und Terrorangriffe auf privatisierte Versorger. Dagegen seien also die Schlüsselsektoren zu wenig geschützt, meint Jens Wasshausen von Geos Germany. Sein Beratungsunternehmen erstellt mit 330 Mitarbeitern weltweit Lageanalysen, berät deutsche Unternehmen im Ausland. Und er macht sich vor allem Sorgen wegen des deutschen Mittelstands. Also der sei noch allzu sorglos gegenüber Industriespionage und möglichen Angriffen.
Ich habe vor allem den Eindruck, dass seriöse, risikobezogene Beratung Not tut. Und ich habe auch den Eindruck, dass in Teilen der Industrie wir mit Sicherheitskonzepten unterwegs sind, die der wirklichen Risikolage nur teilweise entsprechen. Ich will sie nicht vollständig in Frage stellen, aber zumindest teilweise. Und wie die Ereignisse der jüngsten Zeit auch im öffentlichen Umfeld gezeigt haben, wird es Zeit, nicht nur über die Risikoaffinität unserer Schutzkonzepte zu reden, sondern in der Tat auch mal zu prüfen, welche Fähigkeiten wir mit diesen Schutzkonzepten wirklich erreicht haben.
Was ist denn genau mit den Angriffen auf öffentliche Institutionen gemeint? Und wieso ist denn der Schutz innerhalb der deutschen Unternehmen noch nicht so optimal? Haben die sich zu wenig gekümmert?
Nun ja, also Hackerangriffe gab es ja schon reichlich in Deutschland. Wir alle hatten Angst um die Jahrtausendwende vor dem Millennium-Bug. Stuxnet hat uns beschäftigt um 2010 herum. Hackerangriffe auf den Bundestag gab es, der ja daraufhin, dass die Hardware die Geräte austauschen musste. Mit den mangelnden Schutzkonzepten spielt er ja aber vor allem auf die Spionageanfälligkeit deutscher Unternehmen an im In- und Ausland. Also Themen wie Cybersicherheit, aber auch Reisesicherheit, die würden von deutschen Unternehmen noch immer unterschätzt. Und das hat auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bestätigt. Die sagen, rund 2/3 der Unternehmen haben noch gar kein strukturiertes Informationssicherheitsmanagement. Das heißt, sie machen eins, aber das andere machen sie nicht. Und die sagen, gut, die Hälfte benutzt noch nicht einmal Datenverschlüsselung beim E-Mail-Verkehr. Und das ist ein Einfallstor, wie übrigens auch das sogenannte Internet der Dinge. Auf der Messe Security hatte der Bundesverband Sicherheitstechnik ein komplettes Smart Home aufgestellt, also inklusive Fernseher, Kühlschrank, Heizung, alles steuerbar übers Handy, alles verbunden. Das sind natürlich Eingangstore für potenzielle Hacker und die können dann meinen Kühlschrank benutzen als Virenschleuder. Mhm. Und den Vorstandschef des Bundesverbandes Sicherheitstechnik, Norbert Schaaf, immerhin eine Milliardenbranche, Umsätze von mehr als 14 Milliarden im Jahr, habe ich auf der Messe auf die Gefahren hin angesprochen und er sagte im Gespräch mit hr-info, dass ein Mehr an IT und Technik eben durchaus auch ein Mehr an Sicherheit bedeuten könne.
Wir haben ja hier dieses Haus deswegen hingestellt, um zu zeigen, dass richtige Sicherheitstechnik, also im Sinne von uns, auch mit Smart Home und Smart Office, Smart Building zusammen funktionieren kann.
Was heißt denn dann Sicherheit in dem Fall?
Naja, Sicherheit muss normal geplant werden von einem Fachmann oder von einer Fachfirma.
Ja, aber worin besteht die Sicherheit? Dass es nicht gehackt werden kann oder dass es nicht so schnell brennt oder dass keiner einbricht?
Ja, dass ich einen Brand frühzeitig erkenne, aber auch, dass es natürlich nicht gehackt werden kann, jedenfalls nicht so einfach. Und zum anderen, dass bei Einbruch dann der Täter auch detektiert wird, bevor er Schaden anrichten kann.
Ja, aber ob das Smart Home dann tatsächlich mehr Sicherheit bringen wird, das muss sich dann noch in der Zukunft erweisen. Mein Eindruck war, dass es möglicherweise auch nicht ganz einfach zu bedienen ist. Und wer will schon ein Ingenieurstudium absolvieren, bevor die Heizung anschaltet oder via Internet die Bierflaschen im Kühlschrank zählen lässt?
Absolut. Stefan, abschließend dein Eindruck von der Sicherheitsmesse Security. Ist sich die Branche des Problems der kritischen Infrastrukturen und der Verwundbarkeit ihrer IT-Systeme bewusst oder ist das noch immer ein Expertenthema?
Nein, ich glaube, man ist sich dessen bewusst. Auf so einer Messe gibt es ja vom Feuerlöscher über das Drohnenabwehrsystem alles, was gut und teuer ist. Die Leute sind sich der Sicherheitsfragen bewusst und man kann ja eigentlich jeden Feuerwehrmann fragen. Auch die wissen Bescheid über kritische Infrastrukturen. Was ist, wenn der Strom ausfällt? Wie lange funktioniert dann zum Beispiel noch die Kommunikation unserer Rettungsdienste, mit denen die sich ein Lagebild erstellen können? Das ist eine Lücke, die, wie ich mir habe sagen lassen, vom Fraunhofer-Institut noch immer nicht geschlossen ist.
Vielen Dank, Stefan Ehlert, für die Einblicke. Und das war die Sendung HR Info Politik. Hackerangriffe auf unsere Demokratie, das war das Thema. Unsere wöchentliche Sendung, die gibt es auch zum Abonnieren als Podcast. Alle Infos dazu finden Sie nochmal auf hrinforadio.de. Mein Name ist Katharina Wilhelm.